Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out – Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über das Thema House of Change – psychologische Sicherheit als Erfolgsfaktor in Transformationsprozessen. Folgende und ähnliche Fragen werden wir dabei beantworten. Was ist das House of Change? Was ist psychologische Sicherheit und warum ist sie gerade bei Veränderungsprozessen in Organisationen und Unternehmen besonders wichtig? Und was können Führungskräfte konkret tun, um psychologische Sicherheit in der Veränderungsphase zu fördern? Mein Name ist Sina Feuerstein, ich bin Psychologin, Betriebswirtin und Beraterin bei M19 und freue mich heute mit meinem Kollegen Thomas zu sprechen. Hallo Thomas.
Hallo Sina.
Magst du dich auch kurz vorstellen?
Sehr gerne. Ich bin Psychologe und Psychoanalytiker und begleite seit vielen Jahren Menschen, Teams und Organisationen bei ihrer Entwicklung und unterstütze sie bei erfolgreicher Arbeit.
Wunderbar, darum soll es ja auch heute gehen. Dann schlage ich doch vor, wir starten wie immer mit unserer Eingangsfrage, die ist, warum lohnt es sich denn heute zuzuhören?
Unsere Zuhörenden lernen, wie Veränderung emotional mit dem House of Change beschrieben werden können und was in dem Zusammenhang psychologische Sicherheit bedeutet. Und schließlich werden Führungskräfte darin unterstützt, psychologische Sicherheit während der verschiedenen Veränderungsphasen oder in den verschiedenen Veränderungszimmern im House of Change gut zu gestalten.
Ja, spannend. Es geht also um die Verbindung dieser beiden Konzepte. Und vielleicht starten wir noch mal ganz kurz mit einem Überblick zur psychologischen Sicherheit. Dazu haben wir ja schon mal einen Podcast gemacht. Das heißt, wer mehr dazu hören möchte, gerne in die entsprechende Folge reinhören. Aber sag uns doch noch mal kurz ein, zwei Sätze. Was ist das für ein Konzept? Wie ist es entstanden? Und was macht es vielleicht auch aus?
Psychologische Sicherheit ist vor allen Dingen mit dem Namen Amy Edmondson verbunden. Amy Edmondson hat das 1999 entwickelt. Und bei der psychologischen Sicherheit geht es um die Möglichkeit, dass Teammitglieder zwischenmenschliche Risiken eingehen und etwas tun, was potenziell gefährlich sein könnte, so was wie Fehler eingestehen, aber allen hilft, sich weiterzuentwickeln. Vielleicht sagst du uns noch mal was zu den wichtigen 5 Elementen, durch die psychologische Sicherheit definiert wird.
Ja, sehr gerne. Es gibt, wie du gerade gesagt hast, 5 verschiedene Elemente, auf die man achten kann, beziehungsweise die wichtig sind, um psychologische Sicherheit in Teams fördern. Das erste Element, auch hier im Schnelldurchlauf, ist offen die eigene Meinung äußern können. Also habe ich als Teammitglied das Gefühl, dass ich Bedenken äußern kann, ohne dass ich vielleicht Sorge habe, an den Rand gedrückt zu werden, beziehungsweise vielleicht auch aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden.
Ein weiteres Element ist, jeder spricht gleich viel, nicht in einer Sitzung, aber vielleicht über ein Quartal verteilt, damit Redelöwen nicht dominieren und die Ideen der Stillen auch aufkommen.
Dann haben wir noch die Fehler als Lernchance zu sehen. Also wie wird mit Fehlern umgegangen? Wird überhaupt darüber gesprochen? Werden sie vielleicht nur sanktioniert? Oder kann man auch darüber sprechen und gemeinsam überlegen, wie kam es dazu? Wie können wir es in Zukunft vermeiden, um eben dann auch daraus zu lernen?
Die soziale Empathie sorgt dafür, dass obwohl über Fehler gesprochen wird und obwohl offen die Meinung gesagt wird, es nicht zu schroffen und kränkenden Aussagen kommt und Teammitglieder wissen, wann jemand an einem Tag zum Beispiel genug negative Kritik gehört hat.
Genau, und das letzte Element ist individuelle Stärken, Talente und Fähigkeiten schätzen. Damit ist gemeint, dass eigene Meinungen auch zugelassen werden können und dass jeder mit seinem, was er oder sie mitbringt, als Fähigkeit und Besonderheit auch geschätzt und genutzt wird in einem Team.
Und wir wollen ja nicht so lange drüber sprechen.
Richtig.
Und trotzdem habe ich noch eine Frage an dich.
Ja.
Ist das nicht so ein richtig modernes Kuschelzeug, was für harte Arbeit gar nichts bringt.
Das könnte man tatsächlich meinen. Ich finde das wichtig, dass du das nochmal sagst, denn am Ende geht es ja eben nicht darum, nur immer lieb und nett miteinander zu sein, sondern ein Gefühl herzustellen, dass ich auch mal Gegenrede leisten kann und dass ich ein zwischenmenschliches Risiko und einen Konflikt eingehen kann. Ich finde ja spannend dabei ist, dass es inzwischen viele Studien dazu gibt, die auch zeigen, dass psychologische Sicherheit die Fehlerquote erhöht. Und das hat etwas damit zu tun, nicht weil Leute mehr Fehler machen, sondern weil mehr darüber gesprochen wird.
Sehr schön. Dann komme ich zum zweiten Konzept, weil wir haben ja bei diesem Podcast Folgendes vor. Wir sagen, Führungskraft, du wirst Veränderung sehr gut managen können und auch die emotionale Seite gut managen können, wenn du das Zwei-Komponenten-Modell, Komponente 1, psychologische Sicherheit, und Komponente 2, House of Change, clever miteinander verbindest. Mhm. Was ist denn nun das House of Change und warum geht's nicht auf Deutsch?
Also das House of Change, würde ich sagen, ist auch ein Stück weit in Anlehnung zur emotionalen Veränderungskurve, die viele wahrscheinlich auch kennen. Und es beschreibt diese typischen emotionalen Phasen, die wir Personen in Veränderungsprozessen durchlaufen. Und es macht ganz schön sichtbar, dass Widerstände, Ambivalenzen oder vielleicht auch Verwirrungen in Veränderungsprozessen ganz normal sind und auch dazugehören. Und dass es eben kein linearer Prozess ist, sondern dass es einzelne Schritte braucht, die wir alle durchlaufen in Veränderungsphasen und in denen wir vielleicht auch mal innehalten müssen und uns überlegen, warum geht's mir denn gerade so?
Und manchmal steckt man in einem Zimmer fest und hat das Gefühl, die Tür geht nicht auf. Und das ist, wenn eine Emotion dominiert. Und wir werden nachher sagen, was eine Führungskraft dann gut machen kann, um die Bewegung wieder in Gang zu bringen.
Genau. Ich finde, du hast es ja auch gerade schon gesagt, man steckt manchmal in einem Zimmer fest. Und dass der Name, das House of Change, lässt vielleicht schon vermuten, dass man einzelne Zimmer durchläuft. Und wir haben ja in der Vorbereitung gesagt, dass es wahrscheinlich am einfachsten und plakativsten ist, wenn wir nicht diese Zimmer einzeln erklären, sondern direkt mit einem Beispiel verknüpfen, was einen Veränderungsprozess angeht. Und du hast eine Situation mitgebracht. Erzähl doch mal.
Es geht um ein metallproduzierendes technisches Gewerbe, eine Firma, die jetzt eine Verschlankung ihrer Führungsstruktur vornimmt. Und da geht es um Geschäftsführung und Bereichsleitung. Und bisher gab es 15 Bereichsleitungen. Und aus verschiedenen Gründen, auch weil Produktion ins Ausland verlegt wird, werden die 15 Bereichsleitenden auf 10 reduziert. Diese Entscheidung ist gefallen. Und die Bereichsleiter sind damit konfrontiert, wissen aber noch nicht, wen es trifft und wissen nicht, wie lange es dauert und wissen nicht, wie es Stück für Stück ablaufen wird.
Okay, also da wurde etwas angekündigt, was zu viel Unsicherheit und vielleicht sogar Angst führen könnte. Was ist denn jetzt das erste Zimmer? Ist das schon die Unsicherheit?
Als erstes bitte ich unsere Zuhörenden, die Augen zuzumachen und sich ein Haus vorzustellen mit Keller, Parterre und erstem Geschoss. Und wir beginnen jetzt im ersten Geschoss, da wo eine Veranda an dem Zimmer ist, mit Sonnendeck. Und im ersten Geschoss ist es so, dass die Arbeit eingeschwungen ist und man eine hohe Zufriedenheit hat und denkt, so könnte es gerade immer weitergehen.
Also da läuft alles stabil, Routinen sind da, jeder ist glücklich und fühlt sich wohl. Man könnte also sagen, im Idealfall herrscht eine hohe psychologische Sicherheit.
Richtig. Und die Zuhörenden ahnen schon, dieses Zimmer hat man nur, bevor die Nachricht kommt, wir werden weniger Bereichsleitende werden.
Ja, bevor informiert wird. Okay.
Jetzt gehen wir eine Etage runter auf Parterre und das ist das Zimmer, das nennen wir das Zimmer der Verleugnung. Das ist das Zimmer mit der Augenbinde an der Tür. Da will ich nicht wahrhaben und nicht sehen, was passiert. Das ist ja was Menschliches. Wenn wir eine negative Nachricht kriegen, neigen wir dazu zu sagen, ist doch gar nicht wahr, ist eine Fehleinschätzung. Und jetzt wäre meine Frage an dich, was ist in diesem Zimmer Parterre mit der psychologischen Sicherheit? Mhm. Und was sollte eine Führungskraft tun?
Das heißt, wir sind hier im Moment von, das wird eh nicht kommen. Alle sagen, findet nicht statt. Und als Führungskraft stehe ich vor der Herausforderung, mit dieser Unsicherheit und auch Verdrängung beziehungsweise dem Widerstand umzugehen und ja auch gleichzeitig mit vielleicht einem eigenen Unmut, was die Veränderung angeht. Also wenn ich an die Komponenten denke, die fünf, die wir gerade noch mal kurz erläutert haben, wäre das Erste, dass wichtig ist, Offenheit zu fördern. Das heißt, sachlich, möglichst transparent zu begründen und auch zu erklären, warum diese Veränderung kommen soll. Also ganz klar machen, es wird passieren und gleichzeitig aber auch dosiert eigene Ambivalenz, die ich als Führungskraft habe, äußern. Also zum Beispiel zu sagen, ich weiß, es ist schwer und trotzdem gehen wir diesen Weg. Ich glaube, an der Stelle ist wichtig, ich stelle nicht in Frage, ob die Veränderung sinnvoll ist, sondern ich teile empathisch den Mitarbeitenden mit, dass ich hören kann, dass es da auch Schwierigkeiten gibt, aber begründe klar, dass wir es brauchen und warum wir es brauchen und welche Informationen schon da sind.
Ich kann mir vorstellen, dazu gehört auch, dass man die Verleugnung offen sagen darf. Mhm. Dass man darüber reden kann, dass manche glauben, das ist nur eine leere Ankündigung, das kommt gar nicht dazu.
Das, was man wahrnimmt, benennen.
Ja. Mhm. Mhm. Ja, also dass die Führungskraft sich auch auf das Emotionale einstellt und sagt, ich glaube, ihr glaubt es noch gar nicht.
Ja, und die Zumutung auch anerkennen, ja, die Mitarbeitenden da erleben.
Ja. Ja, da kommen auch oft solche Argumente, wir sind der profitabelste Standort. Wir haben den größten EBIT-Beitrag. Das kann nicht sein, dass wir zerlegt werden.
Mhm. Da wissen wir ja, dass rationale Gründe oder Argumente nicht zielführend sind, um emotionale Beweggründe aus dem Weg zu schaffen.
Genau.
Also Offenheit im Sinne der psychologischen Sicherheit ist im Zimmer der Verleugnung wichtig.
Und manchmal geht's dann noch in den Keller. Mhm. Die Leute gehen in den Keller, die sind verzweifelt, die sehen sich nicht mehr nach einem Ausweg und sind zornig, sie sind trotzig und sagen, das ist nicht mehr meine Firma.
Hm, ist wie eine emotionale Krise.
Es ist eine Kündigung, eine innere bei manchen. Mhm. Manche werden auch krank, leiden wirklich. Was ist los sicherheitstechnisch und was soll getan werden?
Also los ist, glaube ich, dass, wie ich es gerade schon benannt habe, die emotionale Krise, da ist einfach wahnsinnig viel Angst, Hoffnungslosigkeit und vielleicht auch Ohnmacht da. Und ich finde an der Stelle auch nochmal wichtig, das ist ein Zimmer, das nicht alle zwingend durchlaufen. Da können manche in den Keller runtergehen, andere aber auch nicht. Und an der Stelle sind dyadische Einzelgespräche nochmal wichtiger wie in den anderen Zimmern. Also nicht nur vor der gesamten Gruppe, vor dem gesamten Team zu reden, sondern auch sich Einzelne beiseite zu nehmen, um zu besprechen und ein Stück weit eigentlich die Emotionen und die Sorgen auch zu explorieren und dem Halt zu geben. Was macht denn gerade so viel Angst? Warum ist so eine Hoffnungslosigkeit und vielleicht auch Ohnmacht da? Wichtig an der Stelle, dazu könnte man tendieren, nicht mit rationalen Argumenten versuchen, die Ängste oder das unangenehme Gefühl wegzureden, sondern lieber dem mehr Raum geben, um es zuzulassen. Also Empathie zeigen, ohne dass die Realität ignoriert wird. Es wird trotzdem passieren.
Das ist was sehr Schwieriges, weil die Führungskraft gemeinsam aushalten und benennen muss und es nicht gleich verändern kann. Mhm. Wenn das jetzt gut bearbeitet wird, geht's wieder raus aus dem Keller. Mhm. Wir sind aber immer noch in der Parterre. Wir sind in dem Zimmer neben der Verleugnung und das ist das Zimmer vom Chaos. Beim Chaos denkt man, also was jetzt? Was höre ich auf? Soll ich was Neues anfangen? Soll ich gar nicht mehr meinen Bereich leiten? Wird er eh mit dem anderen zusammengelegt? Leute schlafen schlecht, Leute sind traurig, Leute sind frustriert, sie drehen sich im Kreis. Manche gehen dann auch raus aus der Firma. Mhm. Falsche Tür, sagen wir, wenn man will, dass die Leute bleiben.
Da wird die innere Kündigung zur tatsächlichen Kündigung.
Ja.
Ja.
Und? Du bist wieder gefragt.
Also an der Stelle denke ich, vor allem auch daran, dass wichtig ist, darauf zu achten, dass dieses Chaos und vielleicht auch noch ein bisschen die Verzweiflung, die bei manchen vom Keller noch nachhallt, nicht die Teamdynamik übernimmt. Also was psychologische Sicherheit angeht, geht es da neben einer radikalen Transparenz, also alles zu kommunizieren, was kommunizierbar ist. Das heißt auch zu sagen, wenn es noch nichts Neues gibt. Und wir wissen, es hilft auch sehr, Dinge zwei- und dreimal zu sagen. Nichts macht so viel Unsicherheit, wie gar nichts zu hören über den Veränderungsprozess und über die nächsten Schritte. Also neben dieser Aufgabe der Kommunikation finde ich es da auch nochmal wichtig, in Einzel- und in Gruppensettings darauf zu achten, wie ist denn der Sprechanteil verteilt? Also welche Person spricht vielleicht besonders viel und bringt vielleicht auch viel Unruhe ins Team rein, und die in einem Einzelgespräch beiseite zu nehmen und auch mal ein Stück weit abzuholen im Sinne von, das macht was mit der Dynamik, also da darauf zu achten, dass das nicht Überhand gewinnt, und gleichzeitig aber auch die Personen, die vielleicht etwas ruhiger sind und sich zurücknehmen, auch mal einzuladen und zu fragen, was beschäftigt euch denn gerade oder worüber denkt ihr nach oder habt ihr eine Idee dazu, was gerade zu dieser Unsicherheit führt oder was nächste wichtige Schritte sein könnten.
Wir haben ja bei der Vorbereitung viel Wert drauf gelegt, zu sagen, House of Change und psychologische Sicherheit, also unsere Zwei-Komponenten-Theorie, erklärt natürlich nicht alles, was man macht im Veränderungsprozess. Mhm. Zum Beispiel ist es wichtig, auch in dieser Zeit der Verwirrung nochmal zu sagen, was ist denn schon klar? Also zum Beispiel, ist in der Zeit vielleicht klar, welche 5 Bereichsleitenden nicht ihre Bereiche behalten werden. Mhm. In der Zeit wird dann auch mit denen gesprochen, denen die anderen Bereiche angeboten werden. Vielleicht gab es Assessments und alle haben sich neu beworben. Vielleicht muss über die Ergebnisse geredet werden. Also das ist mehr der technische Anteil von gutem Change, ein Ausblick geben, eine Prozessklarheit geben, gut zu informieren, den wir jetzt nicht so sehr betonen, sondern wir betonen Umgang mit der Emotionalität in jedem einzelnen Zimmer. Mhm. Und es ist wahrscheinlich die Kombination von guter Veränderungskommunikation allgemein und dieses emotionale Bearbeiten und den Blick darauf, wer redet nur, wer redet gar nicht, wo muss man ein Gefühl nochmal Raum geben, was dann das effektiver macht?
Ja, ich dachte gerade auch nochmal, es geht auch darum, Sicherheit darüber zu vermitteln, dass man als Führungskraft Schritt für Schritt die einzelnen Schritte in dem Fall mit begleitet, was die Mitarbeitenden angeht. Also sowohl die, die bleiben, als auch was den inneren Prozess von denen, die gehen, angeht. Mhm. Okay. Was erfolgt nach dem Chaoszimmer?
Nach dem Chaoszimmer gehen wir eine weitere Treppe rauf und kommen wieder in der ersten Etage an, im Nachbarzimmer vom Sonnendeckzimmer. Und das ist das Zimmer der Erneuerung. Packen wir es an. Und da gibt es Aufbruchstimmung und auch ein bisschen Spaß am neuen Arbeiten. Natürlich gibt es auch Rückschläge und Frust, weil nicht alles so funktioniert. Und worum geht's da?
Also da ist Erleichterung bei den Verbleibenden. Und ich kann mir aber auch vorstellen, ein bisschen Trauerarbeit, weil ja eine Neuformierung des Teams stattfindet, dadurch, dass ein paar gehen mussten. Und an der Stelle finde ich es wichtig, genau darauf zu achten. Also das, was geschehen ist und was geschaffen wurde, auch zu feiern und zu würdigen. Also den Erfolg sichtbar machen, darüber sprechen und gleichzeitig aber auch betrauern zu können. Also bewusst Abschied nehmen von dem, was eben nicht mehr ist, dass ein paar Personen auch gingen, dass es um eine Neuformierung geht und das auch ein Stück weit emotional neu einzuordnen. Wir haben etwas geschafft, aber wir haben dadurch auch etwas verloren. Und wenn wir auf die Komponente der Fehler als Lernproblem bei psychologischer Sicherheit schauen, dann auch hier nochmal gemeinsam zu reflektieren, naja, was haben wir denn jetzt in dieser Transformation beziehungsweise in diesem Change-Prozess gelernt? Welche Muster wollen wir denn vielleicht beibehalten in der Zusammenarbeit? Und wo können wir aber auch sagen, das ist etwas, was wir in Zukunft weniger oder vielleicht auch gar nicht mehr machen wollen?
Kann das sein, dass da das Sprechen über Gefühle eine geringere Rolle hat oder ist es nur anders?
Ich könnte mir vorstellen, es ist weniger anstrengend, weil es weniger mit Stress behaftet ist. Es wissen alle, wo ihre Stelle ist. Es ist natürlich so, dass ein paar Teammitglieder nicht mehr da sind, aber man ist nicht mehr so damit beschäftigt, werde ich diese Rolle noch haben? Ich muss erst mal akzeptieren, dass da eine Veränderung stattfindet. Also man ist schon viel Anstrengung durchlaufen und es ist nicht mehr so bedrohlich, dem Gefühl Raum zu geben und es besprechbar zu machen.
Also wir würden ja sagen, es ist anstrengend, von Zimmer zu Zimmer zu kommen. Mhm. Das ist wirklich auch innere Arbeit und Kommunikationsarbeit. Jeder, der eine echte Veränderung durchgemacht hat, weiß das. Man kann selten Zimmer überspringen. In manchen hängt man lange, in manchen geht man rein und raus. Und wir würden ja sagen, erstens geht es darum zu akzeptieren, du musst durch die Zimmer. Das sollte die Führungskraft auch akzeptieren. Und zweitens, wenn es gelingt, die psychologische Sicherheit eben aus diesen 5 Komponenten, die du ja immer wieder uns erklärt hast, hochzuhalten, dann kann man insgesamt die Veränderung leichter oder schneller gestalten und nimmt auch mehr Menschen mit.
Ich finde da auch immer noch mal wichtig, nicht zu unterschätzen, dass alle diese Zimmer bis auf den Keller durchlaufen, also den Keller machen, nehmen nur manche mit, und dass man als Führungskraft meistens schon ein Zimmer weiter oder etwas weiter vorne ist wie die Mitarbeitenden, einfach deshalb, weil man ja früher informiert wurde und Informationen schon länger verarbeiten und verdauen kann. Und sich das nochmal einzuordnen, macht es auch vielleicht weniger anstrengend und verwunderlich, warum die Mitarbeitenden manchmal immer noch im Widerstand sind oder verleugnen, ob das passiert, oder immer noch im Chaos sind, wo die Führungskraft doch schon wieder am 4. Zimmer, im Zimmer der Erneuerung ist. Also Mitarbeitende sind ein Zimmer weiter hinten.
Das ist das eine. Und das andere, das Tempo ist unterschiedlich, wie sie durch die Zimmer kommen. Mhm. Also da geht es auch um Perspektivübernahme und sich einstellen drauf, was ist bei den Einzelnen los. Mhm. Und nicht so genervt sein davon, wenn es anders ist. Und natürlich ist auch so, wenn ich mir vorstelle, dass ich im Zimmer des Chaos erfahre, ich darf mich bewerben auf etwas, was ich schon habe, dann gehe ich durch ein Assessment Center und ich falle durch, dann bin ich ja wahrscheinlich wieder im Keller. Mhm. Und komme nicht so schnell in das Zimmer der Erneuerung. Das heißt, für mich gilt dann was ganz anderes.
Ja, ja.
Ja, Change hat ja auch eine aggressive oder eine grausame Seite.
Veränderung wollen wir nicht immer und schon gar nicht, wenn wir sie uns nicht selber aussuchen. Mhm. Ja. Haben wir denn noch ein Bild, das wir unseren ZuhörerInnen mitgeben? Du hast sie ja schon eingeladen, die Augen zu schließen und sich die Zimmer vorzustellen. Ich nehme an, bei einigen ist schon ein Bild da. Was geben wir
in
noch
in diesem
mit?
Falle kommen wir nicht um das einzelstehende Haus mit einem spitzen Dach drumherum, wo man in jedem Zimmer ein Fenster hat. Und durch dieses Fenster kann man reinsehen und kann an den unterschiedlichen Gesichtsausdrücken und an einem Gestikulieren ahnen, in welchem Zustand die Leute sind. Und wenn man genau hinhört, dann hört man, dass viele auf Treppen unterwegs sind. Ja. Runterrennen, raufrennen, Stühle rücken. Also es ist sehr viel Leben in einem Haus, was von außen stabil aussieht.
Findet Bewegung statt. Man ist nicht zu lange in einem Raum. Das dachte ich, gibt ja auch Erleichterung. Wenn man sich gerade in so einem Veränderungsprozess befindet, kann man davon ausgehen, egal wie sehr ich gerade im Keller bin oder wie verwirrt ich gerade bin, es wird mit der Zeit auch wieder mehr Klarheit kommen.
Und meine Erfahrung ist, ein Keller ist nur dann schlimm, wenn ich denke, hier bleibe ich immer. Mhm. Und es gehört zum Kellerleben, dass man den Ausblick verliert, ich werde es wieder verlassen. Sobald man das denken kann, geht schon.
Mir fällt da noch ein Beispiel ein, weil wir ja immer wieder auch gerne gefragt werden, na ja, das ist ja alles sehr spannend, aber wie nutzen wir denn das jetzt im tatsächlichen Tun? Und ich habe eine sehr gute Erfahrung damit, dieses House of Change in Workshops auch aufzukleben auf dem Boden, die einzelnen Zimmer zu erläutern und dann das Team, meistens sind es Leitungsteams, dazu einzuladen, sich mal in den Zimmern zu verorten. Und es ist gar nicht so selten, dass wenn wir zum Beispiel mehrere Geschäftsführende haben und die Bereichsleitungsebene darunter, dass auch die Geschäftsführenden nicht alle im selben Zimmer stehen. Und das ist für die Bereichsleitung oft sehr erleichternd zu sehen, auch die sind an unterschiedlicher Stelle und durchlaufen zum Teil gerade mit mir, vielleicht auch hinter mir oder vor mir, was die Zimmer angeht, noch diesen Prozess. Also sich da mal als Führungskraft und im Führungsteam zu fragen, naja, wo bin ich denn und wo sind aber vielleicht auch meine Kollegen und Kolleginnen?
Und die Geschäftsführung zeigt sich damit auch menschlich und verwundbar. Mhm. Mhm. Und die anderen können sehen, ja, denen geht's ja auch so.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir kommen hier zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs gemeinsame Sprechen.
Danke dir.
Und bis zum nächsten Mal.
Ade.